Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mit diesem Format wollen wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung über bestimmte gesundheitsförderliche Projekte und Angebote in unserem Bezirk und darüber hinaus über die verschiedenen Arbeitsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes informieren. Mein Name ist Stefan Cicorra, ich bin der bezirkliche Koordinator der Gesundheitsförderung und des Gesunde Städtenetzwerks und darf heute diesen Podcast moderieren. Heute sind Herr Dietrich und Herr Herrmann aus dem Zentrum für Tuberkulosekranke und gefährdete Menschen zu Gast. Herr Herrmann arbeitet dort als ärztlicher Mitarbeiter. Herr Dietrich ist der Leiter des Zentrums. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute beide hier bei uns zu Besuch sind und über das Zentrum und über Ihre Tätigkeiten berichten. Tuberkulose. Alle haben es schon einmal gehört. Manche sagen auch nur TBC oder TB. Vielleicht können Sie uns noch einmal ganz kurz sagen, was eigentlich Tuberkulose ist.
Ja, vielen Dank. Genau, die Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die durch Tuberkulosebakterien verursacht wird. Und im Jahr 1882 entdeckte diese Robert Koch und er entdeckte auch den Erreger der Tuberkulose. Und im historischen Kontext wurde diese Erkrankung dann häufig auch als Schwindsucht bezeichnet. Und Tuberkulose ist heute eine heilbare Infektionserkrankung.
Okay, ja, vielen Dank. Ich habe jetzt im Vorfeld des Podcastes habe ich natürlich nach Informationen zur Tuberkulose gesucht. Und da ist mir ein Zitat vom RKI-Präsidenten Lars Schade untergekommen, der da sagt, Tuberkulose ist international, aber auch in Deutschland immer noch eine Krankheit von großer Relevanz für die öffentliche Gesundheit. Herr Dietrich, wie schätzt Sie dieses Zitat ein?
Ja, na, es stimmt auf jeden Fall, dass es international von großer Relevanz ist für die öffentliche Gesundheit. Es gibt nach wie vor viele hunderttausend Menschen, die jedes Jahr an der Tuberkulose sterben, weltweit. Und gerade in Ländern, wo es eine schlechte Gesundheitsversorgung gibt, wo Krisen herrschen, wo die Ernährungssituation schlecht ist, ist die Tuberkulose nach wie vor ein großes Problem. In Deutschland war es auch die Tuberkulose ein großes Problem für die Bevölkerung. Im Zweiten Weltkrieg, noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber inzwischen ist die Tuberkulose stark zurückgegangen. Und ich würde den zweiten Teil nicht ganz so unterstützen. Also es gibt in Deutschland etwa 4.000 Tuberkulosefälle im Jahr. Das ist bei 80 Millionen nicht wirklich viel. Und Sie sprechen von einer Inzidenz von etwa 5 in Deutschland. Inzidenz bedeutet, dass jährlich von 100.000 Menschen etwa 5 erkranken. Und das ist nicht sonderlich viel.
Ja, jetzt sagt ja die WHO, Ziel wäre jetzt so 1 auf 100.000, eine Inzidenz, eine neue Erkrankung auf 100.000 zu erreichen. Ist die Zahl 5 ja schon recht nah bei dran. Warum ist es denn wichtig, dass es so ein Zentrum gibt?
Naja, unsere Aufgabe in Berlin, wir machen ja die Arbeit der Tuberkulose auch im Auftrag der anderen Gesundheitsämter. Also eigentlich muss jedes Gesundheitsamt auch die Tuberkulose überwachen. Und in Berlin ist es einfach praktisch dann zu sagen, man macht das nicht 12-mal, sondern man gibt es, zentralisiert das. Und unsere Hauptaufgabe ist, darüber zu wachen, dass sich die Tuberkulose nicht wieder weiter ausbreitet. Also dass es erstmal bei dieser geringen Anzahl von Patienten bleibt, dass jeder Zugang zu einer ordentlichen Diagnose und Therapie hat, ob er nun eine Krankenversicherung hat oder nicht. Und dass wir auch sehen, dass die Patienten, bei denen eine Tuberkulose diagnostiziert wurde, nicht weitere Menschen anstecken. Und wir auch nachforschen, mit wem hatten sie in der Vergangenheit Kontakt und hat sich vielleicht schon jemand angesteckt. Und wenn man das systematisch macht, dann kann man dazu beitragen, dass sich die Tuberkulose nicht weiter ausbreitet.
Genau, es geht dann ja wohl um die Ausbreitung. Das ist das zentrale Thema, weil ich dann auch gelesen hatte, auch in Ihrem Flyer, dass in 90% der Fälle die Bakterien des Erregers ja wohl getötet werden. Vielleicht nochmal jetzt zurück zu der Frage, wie die Infektion übertragen wird.
Genau, also Tuberkulose gehört prinzipiell zu den nicht hoch ansteckenden Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel die Windpocken. Und eine erkrankte Person kann eine andere infizieren. Genau, und das ist über eine Tröpfcheninfektion. Also wenn jetzt eine infizierte Person stark hustet und dabei Tuberkulosebakterien aushustet und eine zweite Person, die dann einatmet, ist eine Übertragung und somit Ansteckung möglich. Und damit ist auch die häufigste Form der Tuberkulose die Lungentuberkulose, also dass die Lunge betroffen ist. Und da ist es vor allen Dingen, wie jetzt erwähnt, dass Erkrankte auch beim Niesen feinste Tröpfchen mit den Bakterien in die Umgebung abgeben können. Und dabei ist aber trotzdem auch die Ansteckungsgefahr maßgeblich abhängig von der Länge und auch der Enge des Kontakts, die man mit einer infizierten Person verbringt und auch die Menge der Bakterien, die der Erkrankte ausstößt. Und das sind so die wesentlichen Faktoren für die Übertragung.
Und dann, angenommen, derjenige ist jetzt infiziert oder hat das Gefühl, ich bin infiziert. Was ist dann die Aufgabe des Zentrums?
Ja, wir bekommen alle Tuberkulose-Erkrankten in Berlin gemeldet. Das heißt, jeder Arzt, jedes Krankenhaus, jedes Labor, was eine Tuberkulose diagnostiziert, ist laut Gesetz verpflichtet, uns das sofort zu melden. Und wir gucken dann, wo ist der Patient gerade? Ist er im Krankenhaus oder ist er noch nicht im Krankenhaus? Hat er einen Arzt oder hat er keinen Arzt? Wie kann eine weitere Diagnostik erfolgen? Oft ist es ein Problem, dass jemand zum Beispiel keine Krankenkasse hat und nicht weiß, wo er denn eine weitere Diagnostik bekommen kann. Und dann stellen wir auch sicher, dass er irgendwo angebunden wird und auch Zugang zu einer Therapie hat. Und gleichzeitig bekommen wir einmal die Laborergebnisse und wissen auch, dieser Patient hat eine ansteckende Tuberkulose. Das kennen viele in der Bevölkerung unter offene Lungentuberkulose. Oder eben eine nicht ansteckende Tuberkulose, das könnte die geschlossene Tuberkulose sein oder auch eine Tuberkulose von verschiedenen anderen Organen wie Lymphknoten oder Knochen zum Beispiel. Und wenn der Patient eine ansteckende Tuberkulose hat, dann sind wir verantwortlich, dass er in eine Quarantäne kommt. Das heißt, er wird im Krankenhaus dann in ein spezielles Zimmer gelegt, wo er keinen Kontakt hat mehr mit anderen, sodass er ab diesem Zeitpunkt niemand mehr anstecken kann. Und wenn dann die Therapie begonnen hat und wir nach einigen Wochen sehen, der Patient ist nicht mehr ansteckend, heben wir die Quarantäne auch wieder auf. So, das ist eine der Aufgaben, aber die Tuberkulose-Therapie, die geht mindestens 6 Monate. Das ist eine sehr lange Therapie und es ist auch ganz wichtig für den Erfolg, dass diese Therapie abgeschlossen wird. Häufig ist es so, dass Patienten sich nach einem, zwei Monaten wesentlich besser fühlen und dann denken, oh, jetzt warum nehme ich denn jetzt diese ganzen Tabletten noch? Das ist auch eine unserer Aufgaben, die zu überzeugen, dass sie tatsächlich die 6 Monate die Therapie abschließen, weil wenn sie vorher abbrechen, kann es sein, dass einige Tuberkulosebakterien im Körper überleben und dass sie dann wieder wachsen und dann kann es wieder zu einer Ansteckungsfähigkeit und zu einer erneuten Erkrankung kommen. Sicherstellen, dass die Patienten mit einer ansteckenden Tuberkulose nicht weitere Personen anstecken, tragen wir auch dazu bei, dass die Krankheit sich nicht weiter ausbreitet. Ein anderer Punkt, der sehr große, relativ viel Zeit kostet und uns beschäftigt, ist zu sehen, hat der Patient mit einer ansteckenden Tuberkulose denn vielleicht schon jemand angesteckt, bevor er diagnostiziert wurde. Und, das heißt, für jeden Patienten, der eine ansteckende Tuberkulose hat, leiten wir eine Umgebungsuntersuchung ein. Das heißt, wir untersuchen die Menschen, die sich eventuell in den letzten 6 Monaten angesteckt haben könnten. Das ist zuerst natürlich sind zuerst die Menschen, die zusammen mit dem Patienten in einem Haushalt wohnen, also Partner, Kinder, die Großmutter. Aber dann, wenn es eine sehr ansteckende Tuberkulose ist, dann untersuchen wir auch Menschen, die mit dem Patienten zusammengearbeitet haben in einem Büro oder zusammen eine Sprachschule besuchen oder einen Tanzkurs. Also alle näheren, alle Kontakte, die über die letzten 6 Monate einen näheren Kontakt hatte. Das sind manchmal nur wenige, manchmal sind es nur 5, 6 Leute. Aber das kann auch, wenn wir zum Beispiel Tuberkulosefall einer Lehrerin haben, dann kann es auch sein, dass wir alle Klassen untersuchen, die sie unterrichtet hat, das gesamte Lehrerschaft der Schule. Das sind manchmal auch 250 Leute, die wir dann untersuchen für einen einzelnen Fall.
Verstehe. Wie hoch ist denn da die Chance, dass andere angesteckt worden sind?
Ja, das ist dann insbesondere auch wieder abhängig davon, wie infektiös ein Patient ist. Das heißt, wie stark die Erkrankung ausgeprägt ist. Das kann man pauschal nicht sagen. Patienten, die jetzt zum Beispiel im Röntgen, in der Röntgenuntersuchung vom Thorax in der Lunge einen ausgeprägten Befund zeigen, da kann man tendenziell eher sagen, dass eine höhere Infektiosität besteht. Aber genau, quantifizieren kann man das letztlich, indem man ein Sputum abnimmt und in dem Sputum unter dem Mikroskop untersucht, wie viele Bakterien man in einem Sichtfeld erkennen kann. Genau, das sind so Merkmale, wie man die Infektiosität zumindest eingrenzen kann. Wichtiger ist, ich glaube, wenn ein relevanter Kontakt bestand, und das ist in der Regel so, wenn eine offene Lungentuberkulose besteht und in den letzten 6 Monaten mehr als 8 Stunden mit der Person in einem Raum verbracht wurde, dann gehen wir von einem potenziell relevanten Kontakt aus und das wird uns dann veranlassen, weitere Untersuchungen zu machen.
Aber ja. Am gefährdetsten sind die Haushaltsangehörigen, die natürlich jeden Tag Kontakt zu der Person haben, die auch zusammen in einem Zimmer schlafen, die zusammen essen. Das heißt, da gibt es eine Wohnung, die auch im Winter jetzt meistens nicht regelmäßig gelüftet wird, wo regelmäßig Bakterien ausgehustet werden, die dann auch eine Weile in der Luft über sich halten an den kleinen Tröpfchen und die immer wieder eingeatmet werden. Und trotzdem heißt es nicht, dass sich jeder anstecken muss. Also wir haben auch Fälle von ansteckenden Patienten, wo der Partner sich nicht angesteckt hat. Und dann hat er Glück gehabt, hat ein gutes Immunsystem gehabt, es kam dann nicht zur Ansteckung. Andererseits kann es aber eben auch passieren, wenn, gerade von der Schule gesprochen, wenn jetzt eine Lehrerin eine Klasse hat und über längere Zeit auch nicht diagnostiziert wurde, weil nicht jeder Arzt denkt gleich an Tuberkulose und hustet immer wieder jeden Tag in die Klasse rein und spricht in die Klasse rein, dass sich Kinder anstecken.
Ich hatte im Vorfeld mir ja überlegt, was kann man tun, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Aber ich glaube, das ist, man so wirklich schützen kann man sich nicht. Und so, es ist ja so wohl auch, das sagten Sie ja gerade auch, Herr Dietrich, dass der Körper da auch schon, das Immunsystem des Körpers auch schon oftmals so gut ist, dass es überhaupt dann die Bakterien von vornherein abtötet. Gibt es denn Sachen, wo Sie sagen, ja, da sollte man schon mal generell drauf achten, die generellen Hygienevorschriften, klar, dass man die beachtet. Aber ansonsten stelle ich mir das etwas schwierig vor. Was meinen Sie?
Also, die Normalbevölkerung muss sich nicht aktiv vor Tuberkulose schützen. Dazu ist Tuberkulose zu selten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt auf jemanden trifft und mit dem längere Zeit verbringt, der eine offene Tuberkulose hat, ist einfach sehr gering. Es kann ja nicht jeder zu Hause mit einer FFP2-Maske rumlaufen, nur weil es sein könnte, dass der Partner irgendwann eine Tuberkulose kriegt. Also das wäre übertrieben. Es ist eben nicht so ansteckend wie Covid. Und es ist vor allen Dingen viel seltener als diese Erkrankung. Schützen müssen sich vorwiegend Menschen, die mit Tuberkulose-Kranken direkt zu tun haben und Menschen, die mit einer Risikogruppe arbeiten. Die Tuberkulose ist eine Infektion, die besonders eine Krankheit, zu einer Krankheit wird bei Menschen mit einem schlechten Immunsystem, bei Menschen, die ohnehin schon schlechtere Lebensverhältnisse haben. Und das sind in Deutschland Menschen, die hier keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben, zum Beispiel Menschen, die ohne Papiere hier leben. Das sind in Deutschland Obdachlose, die ohnehin in schlechten hygienischen Verhältnissen leben und aber auch nicht einfach mal zum Arzt gehen können, wenn sie husten. Und jemand, der mit diesen Gruppen arbeitet, also Sozialarbeiter, die zum Beispiel mit diesen Gruppen arbeiten, die sollten sich auch Gedanken darüber machen, ob sie sich vielleicht vor Tuberkulose schützen müssen.
Okay. Wenn ich jetzt Anzeichen von Tuberkulose bei mir feststelle oder der Meinung bin, oh, das könnte sein, dass ich an Tuberkulose erkrankt bin, was mache ich in so einem Fall?
Ja, genau, da kann man ja erst nochmal reflektieren, welche Krankheitszeichen denn überhaupt vorkommen. Und das ist schon so, dass die Symptome der Tuberkulose recht uncharakteristisch sind und häufig findet man auch anfangs wenige oder auch gar keine Beschwerden. Mögliche Krankheitszeichen sind dann aber, wie vorhin auch schon angesprochen, ein Husten oder auch so ein Hüsteln, eine Gewichtsabnahme kann auftreten, Appetitlosigkeit oder auch leichtes Fieber, Nachtschweiß oder auch mal Schmerzen in der Brust, also fasst man den Symptomkomplex auch unter B-Symptome zusammen. Wenn dann beim Husten Blutbeimengungen sind, das wäre dann schon ein Alarmzeichen, wo man definitiv weitere Abklärungen veranlassen sollte. Und wenn auch dieser Husten länger andauernd ist, also jetzt bei 4 bis 6 Wochen andauernden Husten, da ist es dann schon hilfreich, mal genauer hinzugucken. Und das sind auf jeden Fall Aspekte, die man beachten sollte. Da ist dann auch die erste Anlaufstelle tatsächlich die Primärversorgung. Das heißt, da ist der erste Ansprechpartner der Hausarzt, wo man die Symptome abklären lässt. Wie vorhin auch Herr Dietrich schon gesagt hat, ist das Zentrum für Tuberkulose der Ort, wo alle gemeldeten Tuberkulosefälle in Berlin eingehen, die dann schon diagnostiziert sind und dann die weitere Versorgung zu organisieren ist. Und der Hausarzt hat dann die Aufgabe auch, je nachdem, wie die Symptome ausgeprägt sind, weitere Diagnostik zu veranlassen, um das abzuklären.
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist eigentlich eine relativ seltene Krankheit. Das Problem mit den relativ seltenen Krankheiten ist, dass sie relativ selten sind und auch nicht jeder sofort dran denkt. Wenn Sie also husten, längere Zeit, 1-2 Wochen zum Hausarzt gehen, dann wird der nicht zuerst an Tuberkulose denken. Sollte er auch nicht, weil andere Atemwegserkrankungen eben wesentlich häufiger sind. Also es könnte eine Bronchitis sein. Wenn man raucht, ist es auch nicht so selten, dass man einen chronischen Husten hat. Es könnte ein Asthma sein. Es könnte, wenn man auch Fieber hat oder so, eine Lungenentzündung sein. Und es gibt noch viele andere Krankheiten, die wesentlich häufiger sind als eine Tuberkulose. Und die sollten natürlich auch zuerst abgeklärt werden. Wenn man aber dann, wenn das nicht erfolgreich ist und der Husten nicht aufhört, dann sollte man vielleicht sagen, gut, können wir auch mal Richtung Tuberkulose gucken, wenn der Hausarzt vielleicht nicht selber dran denkt. Weil wenn man alles andere abgeklärt hat, ist das auf jeden Fall eine Krankheit, an die man denken sollte.
Verstehe, ja. Und das sind ja dann auch häufig die Fragen, die Kontaktpersonen haben. Also wenn jetzt ein Tuberkulosefall diagnostiziert wurde und eine Kontakt- oder eine Umgebungsuntersuchung eingeleitet wurde und man identifiziert hat, die Personen, die Kontakt hatten, dann ist berechtigterweise natürlich eine Sorge da und die auch der zu begegnen und der auch weiter auf den Grund zu gehen, haben wir dann auch weitere Testmöglichkeiten am Zentrum für Tuberkulose, die vornehmlich in einem Bluttest, im sogenannten Interferon-Gamma-Test bestehen, wo letztlich eine Reaktion des Immunsystems auf den Tuberkuloseerreger abgeklärt werden kann.
Verstehe. Was ist denn dann, wir haben das ja jetzt auch schon angesprochen, wenn eine Infektion auftritt, dass Sie dann auch nachforschen müssen, wer könnte sich jetzt noch angesteckt haben, um hier weitere Ansteckungen zu
verhindern? Es ist nicht ganz richtig, wenn eine Krankheit auftritt, keine Infektion. Man muss
bei der Tuberkulose unterscheiden zwischen
Infektion und Krankheit. Man kann infiziert sein und nicht krank.
Ja,
das sind die Mehrheit der Fälle, die sich anstecken, werden nie krank.
Ja.
Und nur einige wenige, die sich angesteckt haben, werden im Laufe des Lebens krank. Man weiß von Statistiken, so etwa jeder Zehnte. Und da kann die Krankheit nach einem Jahr kommen, aber die kann auch nach 20 Jahren kommen.
Ja.
So, und deswegen müssen wir ganz klar unterscheiden zwischen Infizierten, die sind erstmal nur infiziert und können kerngesund sonst sein, können Sport machen, wissen meistens gar nichts von ihrer Infektion, und Erkrankten, die haben Krankheitssymptome und die sind auch die einzigen, die eventuell ansteckend sein könnten und die Tuberkulose weiter verbreiten.
Danke nochmal auch dafür diese Klarstellung. Komme trotzdem auch nochmal zu dem Punkt zurück, weil meine Frage ist, was ist denn so in Ihrer Arbeit für Sie die größte Herausforderung?
Ja, die sind durchaus mannigfaltig. Wie vorhin auch angesprochen, ist ja die Tuberkulose auch nach wie vor eine armutsassoziierte Erkrankung. Nicht nur, aber viele der Patienten, die auch durch das Zentrum für Tuberkulose behandelt und betreut werden, kommen aus eher sozioökonomisch schwächeren Hintergründen, und hier sind dann häufig auch Menschen mit Migrationshintergrund vorhanden, sodass zum Beispiel die Sprachbarriere ein Thema ist, was eine Herausforderung darstellen kann. Hier arbeiten wir natürlich mit Dolmetschern und auch gibt's ja viele innovative Möglichkeiten, diese Sprachbarriere zu übergehen, aber gleichzeitig bleibt es, dass es nicht dasselbe ist, wie wenn man in der Muttersprache zu einem Arzt geht. Darüber hinaus ist dann auch ein wesentlicher Aspekt, dass überwacht wird, dass die Therapie regelmäßig eingenommen wird. Und auch hier kann es herausfordernd sein, dass Patienten das nicht tun, also die Therapie nicht konsequent bis zum Ende einnehmen. Aber das ist ganz wesentlich bei der Erkrankung, dass auch wenn man sich schon besser fühlt, man diese 6 Monate Therapie, die ja wirklich lange ist, komplett abschließt. Und das sind so Herausforderungen, die denen wir begegnen.
Und das kann sehr schwierig sein. Wir haben 11 SozialarbeiterInnen im Tuberkulosezentrum, die für die Betreuung der Patienten zuständig sind, also für die sozialarbeiterische Betreuung. Wenn Sie jetzt jemand haben, der zufällig eine Tuberkulose diagnostiziert wurde, der mit seiner Familie zusammenlegt, dann wird es kein Problem sein. Der nimmt einfach die Medikamente, der hat eine Krankenversicherung, der macht die Quarantäne im Krankenhaus und da braucht man keinen Sozialdienst. Aber wir haben eben Patienten, die aus der Gesellschaft schon rausgefallen sind, die auf der Straße leben, die Alkohol- oder Drogengebrauchsstörungen haben und andere Erkrankungen haben, psychiatrische Erkrankungen haben, aber auch andere chronische Erkrankungen haben. Und für die ist die Tuberkulose nicht unbedingt das größte Problem. Sie können sich vorstellen, für diese Menschen das Leben so zu organisieren, dass sie 6 Monate eine Therapie nehmen können. Wir können sie ja nicht 6 Monate im Krankenhaus lassen. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir irgendeine Unterstützung kriegen, dass eventuell ein Sozialamt sich verantwortlich fühlt, dass sie eventuell eine Krankenkasse bekommen, dass sie irgendwo untergebracht werden, obwohl sie jahrelang auf der Straße gelebt haben und nicht mehr gewohnt sind, in einem Zimmer zu wohnen. Das macht viel Arbeit.
Verstehe, ja, das ist ja jetzt auch nochmal ein ganz neues Spektrum, was Sie da gerade aufgemacht haben. Da sind ja auch dann nochmal ganz unterschiedliche Arten von Kontakten. Ne? Einmal guckt man so, wer versucht herauszufinden, wer hat sich denn jetzt möglicherweise infiziert, um das Feld abzugrenzen. Und dann auf der anderen Seite mit einer Berufsgruppe, die ich jetzt so nicht da erwartet hätte, die Sozialarbeiter, die dann auch in der Begleitung für die erkrankten Menschen da sein müssen und für eine Kontinuität, einen guten Heilungsverlauf dann eben auch sorgen müssen. Das heißt, wenn ich das jetzt mal so nochmal kapituliere, sind es dann die Ärzte und die Sozialarbeiter, die dann in einem Zentrum tätig sind, oder gibt es noch weitere Berufsgruppen?
Sicherlich genau die ein Großteil der direkten Versorgung machen, aber darüber hinaus ist ja das Zentrum für Tuberkulose dem Gesundheitsamt in Lichtenberg und dem Bezirksamt Lichtenberg zugeordnet, und da unterstützen uns auch noch Verwaltungsmitarbeiter bei den alltäglichen Verwaltungsaufgaben. Also das sind vornehmlich Fälle, die ja viel organisatorischen Aufwand mit sich bringen, und da ist es sehr hilfreich, auch noch Unterstützung durch die Verwaltung zu bekommen.
Aber wir haben auch Röntgentechnikerinnen, die bei uns die Patienten röntgen, und wir haben medizinische Fachassistentinnen und Krankenschwestern, die Laboruntersuchungen machen, Blutabnahmen machen und die einen ganz großen Anteil bei den Umgebungsuntersuchungen haben. Und im Prinzip die Umgebungsuntersuchung, wenn wir denn mal die Kontakte alle aufgenommen haben, eigenständig organisieren. Und Sie können sich vorstellen vielleicht, was das für ein Aufwand ist, wenn Sie plötzlich einen Fall haben in der Schule oder in einem Chor mit 80 oder 100 Leuten, all die Leute anzuschreiben, die alle einzuladen, die Eltern zu informieren, in der Schule eine Elternversammlung zu machen, die zu überzeugen, dass alle ihre Kinder sich Blut abnehmen lassen müssen. Also das ist sehr viel Arbeit und das machen nicht nur die Ärzte und der Sozialdienst, sondern wir sind etwas über 30 MitarbeiterInnen und die haben gut zu tun.
Ja, vielen Dank. Ich bin ganz beeindruckt.
Vielleicht noch eine interessante Sache. Ich meine, das stellt sich das, also gerade die Umgebungsuntersuchungen, die sind oft sehr schwierig, weil die Tuberkulose nach wie vor auch ein Stigma hat. Und Sie möchten, wenn Sie an Tuberkulose erkrankt sind, möchten Sie wahrscheinlich nicht, dass Ihre Kollegen erfahren, dass Sie eine Tuberkulose hatten. Das heißt, wir müssen in dem Fall Kollegen, Freunde kontaktieren und auch die Erkrankten überzeugen, überhaupt die Kontakte anzugeben, weil sie sagen im Zweifelsfall, naja, das will ich nicht, dass das jemand erfährt, da gebe ich keine Namen. Das ist schon schwierig bei Menschen, die im normalen Leben sind. Sie können sich vorstellen, wie viel schwieriger das ist, wenn sie jemand mit Tuberkulose diagnostiziert haben, der ohne Papiere in Deutschland lebt, der also unterm Radar bleiben möchte. Wir melden diese Menschen nicht bei einer anderen Behörde. Wir sind dafür zuständig, dass die eine Therapie bekommen, auch wenn sie keine Krankenversicherung haben und dass sie niemand mehr anstecken und dass sie die Therapie zu Ende führen können. Aber wenn wir dann von den Leuten noch ihre Kontakte wissen wollen, mit wem sie denn Zeit verbracht haben, dann ist das tatsächlich, kann das eine große Herausforderung sein und braucht viel Fingerspitzengefühl und viel Zeit, um denen auch die Sicherheit zu geben und das Vertrauen von denen zu gewinnen.
Okay, ja, vielen Dank. Also ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass die Arbeit in so einem Zentrum sehr, sehr vielfältig ist, angefangen von den unterschiedlichsten Berufsgruppen bis zu den Herausforderungen im Arbeitsalltag. Ich sage an der Stelle mal ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dietrich, lieber Herr Herrmann. Das war sehr interessant. Und das war es auch schon für heute. Wir hoffen, es war für Sie interessante Informationen dabei, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.